Zunächst einmal möchte ich Grüße ausrichten. Ich durfte vergangene Woche in Brachttal in der Gemeinde in Dienst tun und die haben mir herzliche Grüße mitgegeben an unsere Gemeinde. Dann noch ein Wort in eigener Sache. Eine Predigt bedeutet immer einen Kampf. Das gilt für die Vorbereitung, das gilt aber auch für den Vortrag der Predigt. Und so bitte ich euch zu verzeihen, wenn bei mir Schweißtränen oder ja, die Stimme wegbleibt oder ähnliche Dinge vorkommen, beachtet es einfach nicht. Und dem Benni möchte ich sagen, das, was er da vorhat, ist auch eine Predigt. Rechne also mit Anfechtungen und denke dabei daran, der Herr ist größer als jede Anfechtung und er ist recht größer als jeder Afro-Franzose. Wir wollen Vaters Buch aufschlagen und in unserer Betrachtung des Lukas-Evangeliums fortfahren im Kapitel 5. In den Versen 17 bis 26. Kapitel 5, 17 bis 26. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er auf vor ihnen, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Der Text, den wir soeben gelesen haben, ist den meisten von uns lange bekannt. Ich habe für die heutige Predigt drei Gliederungspunkte gewählt. Zuerst werden wir den Text Vers für Vers betrachten und analysieren, sodann in einem kleinen Exkurs die geistliche jüdische Obrigkeit anschauen und schließlich die geistliche Seite des Textes betrachten. Die Predigt trägt den Titel Jesus, Gott und Mensch. Beginnen wir damit, dass wir das Ereignis, von dem wir gelesen haben, in den Kontext von Lukas einordnen. Denn in den fünf mächtigen Wundern, die uns Lukas in 4,31 bis 5,26 überliefert, erhalten wir eindrückliche Bilder vom Zustand aller sündigen Menschen. Der Besessene in Kapernaum, Kapitel 4, 31 bis 37, befand sich in der Gewalt Satans. Die von einem schweren Fieber ergriffene Schwiegermutter des Petrus, 4, 38 bis 39, ist ein Bild des Menschen in der Gewalt der Sünde. Die Erkenntnis der Sündhaftigkeit des Petrus, 5, 1 bis 11, zeigt uns, wie wir unter dem Auge Gottes sind. Der Aussätzige in 5, 12 bis 16 ist ein Bild des Sünders unter dem Gesetz des Todes. Und der Gelähmte in unserem Text ist ein Bild des Sünders, der im Zustand der Verlorenheit hilflos ist. Schauen wir uns den Text Vers für Vers an. Lukas teilt uns nicht mit, wo das Ereignis stattfindet. Bei Matthäus lesen wir aber in Kapitel 9, Verse 1 bis 8, dass die Heilung in seiner eigenen Stadt geschah. Und Markus bestätigt, dass es in Kapernaum war. Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Unter der großen Menge, die sich in und vor dem Haus versammelte, um den Herrn zu hören, waren auch viele Pharisäer und Gesetzesgelehrte. Einige davon waren aus Galiläa, andere von so weit her wie Judäa und Jerusalem. Aber die Anwesenheit solch kritischer Zuhörer konnte die Kraft Gottes nicht einschränken. Es wurden viele geheilt. In diesem Vers 17 werden zum ersten Mal bei Lukas Pharisäer erwähnt. Gesetzesgelehrten sind wir bereits in Kapitel 2, Vers 46 begegnet. Im Hinblick auf die Freude des Gelähmten, um den es in unserem Textabschnitt geht, Verse 18 und 19, sagt uns Lukas auch nicht, wie viele es waren. Aber Markus teilt uns mit, dass es 4 Männer gewesen seien, die den Gelähmten herbeitrugen, damit er geheilt werde. Lukas sagt, dass die große Volksmenge vor und in dem Haus sie daran hinderte, mit der Bahre oder Pritsche ins Haus zu gelangen und den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Sie ließen sich aber nicht so schnell entmutigen. Sie stiegen auf das Dach, legten darin eine Öffnung frei und ließen den Kranken samt seiner Bahre an Stricken hinunter, mitten in die Menschenmenge hinein, direkt vor die Füße des Herrn Jesus. Zu der Aussage in Vers 20, als er ihren Glauben sah, sind viele Kommentare gegeben worden. Wenn man diesen Ausbruch des Herrn aber auf die 4 begrenzt, die den Kranken trugen, dann reduziert man den Gelähmten auf eine Person ohne Stimme und Willen. Ganz sicher war sein Glaube ebenso groß wie der seiner 4 Freunde. Der Herr Jesus hätte ihm ohne Mühe sagen können, er solle seine Pritsche aufnehmen und wandeln. So hätte er die Konfrontation mit den Schriftgelehrten vermieden. Er kannte aber ihre Gedanken und sagte deshalb: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Wir können aus der Geschichte eines hilflosen Mannes, der so willkommene Hilfe von seinen 4 Trägern erhielt, eine ganz ausgezeichnete Lektion lernen. Die meisten Menschen, die heutzutage gerettet werden, haben keine gläubigen Angehörigen und sind durch die Bemühungen Geretteter, die ein Anliegen für die Verlorenen haben, mit dem Evangelium in Berührung gekommen. Wie die 4 Männer, die sich durch nichts abhalten ließen, dem armen Mann die einzig mögliche Hilfe zu bringen, so können auch wir Sündern die Botschaft bringen. Dabei dürfen und müssen wir auf Gott vertrauen, dass sie auch zur Erkenntnis ihrer Sünde kommen und dass sie Erkenntnis der Sündenvergebung erlangen. Diese 4 Männer hier konnten weder Sünden vergeben noch den Mann heilen, aber sie konnten ihn zu dem bringen, der beides vermochte. Schauen wir uns die Gedanken und Überlegungen der Schriftgelehrten und Pharisäer in Vers 21 an. Die Rabbiner jener Tage schrieben jede körperliche Krankheit dem Gericht Gottes über bestimmte Sünden zu. Nach ihrer Lehre stand der Gelähmte unter dem göttlichen Gericht und nur Gott konnte ihm vergeben und ihn wiederherstellen. Mit dem ersten ihrer Gedanken unterlagen die Pharisäer einem gewaltigen Irrtum, aber mit ihrer letzten Überlegung hatten sie völlig recht. Nur Gott kann wahrhaft vergeben. Diese große Wahrheit ist vielen Menschen verborgen, die in religiösen Systemen gefangen sind, wo Menschen für sich in Anspruch nehmen, Sünden erlassen zu können. Es hat einzig und allein der ein Recht, Sünden zu vergeben, gegen den gesündigt worden ist. Wenn ich zum Beispiel jemandem vergeben wollte, der sich an einem anderen, einem Dritten versündigt hat, dann würde letzterer mit Recht entrüstet fragen, wie kannst du vergeben, da man nicht an dir gesündigt hat? Alle Sünde richtet sich letztlich gegen Gott. Und daher hatten die Pharisäer mit ihrer Überlegung völlig recht. Nur Gott, nur die Person, gegen die man gesündigt hatte, konnte vergeben. Daher machte sich der Herr Jesus Gott gleich, als er dem Gelähmten Vergebung zusagte. Die nächsten drei Verse, 22 bis 24, enthalten einige der erhabensten Wahrheiten über die Vergebung der Sünden, die wir in der gesamten Bibel finden können. Die Vollmacht, Sünden zu vergeben, hat nur Gott. Die Zusage der Vergebung kann nur unter Bedingungen geschehen, die mit seinem Charakter im Einklang sind. Die Gewissheit der Vergebung ist das Ergebnis des Glaubens an sein Wort. An dem, der Vergebung empfangen hat, wird sie sich in eindeutigen Merkmalen erweisen. Die passende Zeit für die Vergebung wird von dem Herrn selbst festgelegt. Wir lesen in Vers 22, er erkannte ihre Überlegungen. Das ist eine der zahlreichen Aussagen des Lukas, die uns unwiderruflich zeigen, dass alle Wesenszüge der Gottheit in dem sanftmütigen Menschen Jesus waren. Dem Menschen, der uns in diesem Evangelium vorgestellt wird. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, von denen hier die Rede ist, waren Experten des Gesetzes. Sie wussten sehr wohl über 4. Mose 16 Bescheid. Sie wussten, dass dort von Datam und Abiram gesagt wird, sie hätten gegen Mose und Aaron, gegen ihre Brüder und gegen ihre eigene Seele gesündigt. Aber hier wird auch deutlich gemacht, dass die wirkliche und eigentliche Tragödie ihrer wie aller Sünde ist, dass sie gegen Gott selbst gerichtet ist. Gottes Vorwurf an Israel lautete, siehe, so habt ihr wieder den Herrn gesündigt und wisset, dass eure Sünde euch finden wird. So steht es in 4. Mose 32, Vers 23. Sünden vergeben ist genauso wenig eine Angelegenheit bloßer Worte wie die Heilung eines Gelähmten. Besonders im Lukas-Evangelium hat der Herr Sünde als eine unermessliche Schuld beschrieben und Sünder als Besitzlose bezeichnet, die sie nicht erstatten können. Wenn Sünde eine Schuld ist, dann ist leichtfertige, frei zugesagte Vergebung unmöglich. Der Preis muss in vollem Umfang bezahlt werden. Wenn du jemandem die Schuld erlässt, ist das nicht kostenlos. Die Zusage des Erlasses kostet dich die Höhe der Schuld. Es ist doch erstaunlich, dass wir schon so früh im Dienst des Herrn die Lehre über sein Heilswerk finden und über das Lösegeld, das zu bezahlen er bereit war. Ein gewaltiger Kraftakt begleitet in Vers 24 die gnädige Zusage der Vergebung. Die Macht des Herrn Jesus zu vergeben, äußerte sich in sichtbaren Ergebnissen. Die Menschen konnten ein Herz, das Vergebung empfangen hatte, nicht sehen. Aber sie konnten einen Gelähmten sehen, der aufstand, seine Pritsche nahm und nach Hause ging. Hier wurde die jüdische Lehre auf die Probe gestellt. Wenn Krankheit die Folge einer bestimmten Sünde ist und ein Mensch nicht geheilt werden kann, bevor ihm vergeben wurde, dann hatten sie hier den eindeutigen Beweis für Heilung und Vergebung. Der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf der Erde Sünde zu vergeben. Das ist der höchstmögliche Anspruch der Gottheit. Es wird da gleichzeitig der Ort und auch die Einschränkung dieser Vergebung benannt. Hier auf der Erde, wo er für Sünden bluten und sterben sollte, ist der Ort, wo Vergebung erlangt werden kann. Jenseits der Schranken der Zeit auf dieser Erde ist alle Hoffnung auf Vergebung für die Ewigkeit verpasst. Der Mann, der augenblicklich geheilt worden war, ging heim und verherrlichte Gott. Wir müssen auch erkennen, dass ihm vergeben worden war und dass es keinerlei Zweifel an der Herkunft dieser Vergebung gab. Gott hatte ihn geheilt und Gott hatte ihm vergeben. Im Vers 25 lesen wir das Ergebnis des Gehorsams auf das Wort des Herrn. Alsbald oder sogleich stand er auf, und das griechische Wort Parachrema, das in unseren Übersetzungen mit alsbald oder sogleich übersetzt wird, kommt im Lukasevangelium 10-mal vor, 7-mal in der Apostelgeschichte und sonst nur noch ein einziges Mal im Neuen Testament. Das ist in der Schilderung des Feigenbaums bei Matthäus, wo das Wort 2-mal gebraucht wird. Alsbaldige Heilungen und alsbaldige Bekehrungen sind ein Charakteristikum der beiden Bücher des Lukas. Der Geheilte ging hin nach seinem Haus, in dem er Gott verherrlichte. Und alle verherrlichten Gott. Hier werden wir daran erinnert, dass es ein Hauptanliegen des Lukas-Evangeliums ist, Gott zu verherrlichen. Der griechische Ausdruck doxason, preisen oder verherrlichen, wird von Lukas 9-mal gebraucht, von Matthäus und Markus nur halb so oft. Den Vater und den Sohn zu verherrlichen ist ein Hauptthema des Johannes-Evangeliums, aber Lukas und Johannes verwenden das Thema nicht in gleicher Weise. Bei Lukas liegt das Hauptgewicht darauf, dass Gott im Himmel verherrlicht wird. Johannes hebt in 22 Malen, wo er von Herrlichkeit spricht, 19 Mal die Herrlichkeit des Sohnes Gottes auf der Erde hervor. Der Ausdruck, mit dem in unseren üblichen Übersetzungen das griechische Wort Ekstasis übersetzt wird, ist nicht so stark wie das Wort, das Lukas verwendet. Wir lesen, Staunen ergriff alle. In der Menge-Übersetzung wird es treffender wiedergegeben. Da gerieten alle außer sich vor Erstaunen. Das Wort Ekstasis, das eigentlich außer sich stehen bedeutet, finden wir in unserem Sprachgebrauch in dem Fremdwort Ekstase. Die Empfindung muss ähnlich der des Petrus gewesen sein, als er erkannte, dass das soeben Erlebte eine Tat Gottes selbst gewesen war. Die Leute in unserem Text sagten, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Hier kommt das einzige Mal im Neuen Testament das griechische Wort Paradoxos, außerordentlich, vor. Das entsprechende Fremdwort ist uns auch in unserer Sprache geläufig. Es heißt wörtlich neben von para, der Meinung, doxa. Es bezeichnet also etwas, das gegen das zu Erwartende läuft. Schauen wir nun einmal die geistliche jüdische Obrigkeit an. Sie verteilte sich auf zahlreiche Sekten mit teilweise sehr unterschiedlichen, oft einander widersprechenden Lehren. Unter diesen vielen gab es 5 größere: Pharisäer, Sadduzäer, Essener, Herodianer und Zeloten. Die Pharisäer werden in den 4 Evangelien oft genannt, alleine bei Lukas 28 Mal. Ihr Name kann auf die Zeit zwischen den beiden Testamenten zurückverfolgt werden. Sie bildeten sich als makkabäische Priesterherrscher über das Land regierten. Eine Gruppe von Männern, Eiferer des Gesetzes, sonderten sich von den Führern ab. Man kannte sie als Abgesonderte oder Pharisäer. Die Führer des Volkes hatten den religiösen Eifer verloren und waren mehr darauf bedacht, ihre politische Macht zu behaupten. Zur Zeit unseres Herrn waren die Pharisäer bei weitem die einflussreichste religiöse Gruppe unter den Juden. Der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtete, sie hätten zwar nie mehr als 6.000 Angehörige gezählt, aber sie erhielten die Anerkennung breiter Volksmassen aufgrund ihrer Opposition gegen die Obersten und Hohenpriester, die meistens zu den Sadduzäern gehörten. Der Eifer der Pharisäer war zu einer bloßen Form, zu einem Ritual verkommen. Ihre Auslegung des Gesetzes wurde zu einem komplexen System, das kleinste Bewegungen des öffentlichen und privaten Lebens regelte und gleichzeitig die Heilige Schrift beiseite setzte. Der Herr Jesus setzte sich ihrem Widerspruch aus, weil sein heiliges Leben und seine Lehre ihren leeren Formalismus und ihre Selbstgerechtigkeit verurteilte. Oft werden zusammen mit den Pharisäern die Gesetzesgelehrten oder Schriftgelehrten oder auch einfach Gelehrten genannt. Die Schriftgelehrten wurden von früher Jugend an in der Anwendung der komplizierten Lehren des mündlichen Gesetzes und einer gewaltigen Menge geschriebener Satzungen unterwiesen. Diese Satzungen waren von früheren Generationen überliefert worden, standen aber nicht im Gesetz Moses. Die Halacha, von Hebräisch Halach, wandeln, war der Weg, auf dem die Väter wandelten. Und die Haggadah, Hebräisch Verkündigung, umfasste die Sprüche der Gelehrten. Diese Schriften enthielten viel Gutes, anderes war eher trivial, aber die Methode war völlig falsch. Die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten begannen mit einer peinlich genauen Einhaltung dieser Satzungen in der Erwartung, dieses würde allmählich und durch einen langen Prozess wahre innere Gerechtigkeit produzieren. Die Lehre des Herrn Jesus war das genaue Gegenteil. Er lehrte, dass das Herz des Menschen vollkommen gründlich sündig war und dass nur eine neue Geburt die innere Veränderung bewirken konnte. Daraus würde dann das äußerlich rechte Tun hervorgehen. Die Lehre der Pharisäer war, tue Gutes und du wirst gut. Das war also eine Art Selbsterlösung, die sich dann selbst die guten Werke zur Errettung zutraut. Die Sadduzäer waren die wohlhabenden, einflussreichen politischen Führer Israels. Sie hatten wenig echtes Interesse am Religiösen. Sie hielten Religion für den Kitt, der die Nation Israel zusammenhielt. Die Pharisäer waren orthodox. Die Sadduzäer hingegen glaubten weder an Engel, noch an Geister, noch an eine Auferstehung. Es ist bis heute fraglich, ob sie an irgendein Reich Gottes oder an ein Leben nach dem Tod glaubten. Sie hatten weniger Anhänger als die Pharisäer, aber sie hatten den Vorsitz im Sanhedrin, dem Hohen Rat der Juden, inne. Das trug ihnen viel zivile, religiöse und politische Macht unter den Römern ein. Ihre Opposition gegen den Herrn war rein politisch motiviert. Die Sekte der Essener findet in den Evangelien keine Erwähnung. Sie lebten westlich des Toten Meeres oberhalb von Engedi. Die Essener ehrten die Heiligen Schriften, zahlten die Tempelsteuer, gingen aber nie in den Tempel. Sie waren gegen Tieropfer und hatten Reinigungsriten und pflegten eine aus heidnischen Quellen stammende Verehrung der Sonne. Eine Handschrift aus den alten Qumran-Höhlen, die 1986 in Israel veröffentlicht wurde, vergleicht die Lehren der Essener mit der orthodoxen Lehre der Pharisäer. Die Herodianer waren mehr politisch als religiös. Sie unterstützten die Herrschaft der Sippe des Herodes, obwohl dieser Idumäer und nicht Juden war. Religiös gesehen waren die Herodianer orthodox, wie die Pharisäer. Die Zeloten schließlich standen auch in der Tradition der Pharisäer, aber sie glaubten an eine gewaltsame Beseitigung der römischen Herrschaft über die Philistäer. Sie hätten nie einen großen Anhang, aber die von ihnen getragenen Ideen und Gefühle ergriffen schließlich die ganze Nation und ließen sie in einen Befreiungskrieg gegen Rom aufsteigen, der zur Zerstörung Jerusalems durch den römischen Feldherrn Titus im Jahr 70 führte. Wir kennen einen früheren Zeloten mit Namen, Simon, genannt Zelotes, der Eiferer. Schauen wir uns nun an, was wir geistlich aus unserem Text mitnehmen können. Wenn man Christen, und ich meine hier wirkliche Christen, fragt, was sie für das Wichtigste über Jesus Christus halten, dann bekommt man mit Sicherheit eine ausführliche Antwort. Allerdings wird es sich dabei meist um Begriffe handeln, die damit zusammenhängen, was Jesus tat oder tut. Von höchster Bedeutung über den Herrn Jesus ist aber nicht irgendetwas, was er tat oder tut, noch nicht einmal sein Tod und seine Auferstehung. Das Wichtigste am Herrn Jesus ist vielmehr, was er in Wirklichkeit ist. Ihr könnt leicht erkennen, warum das so ist. Wenn Jesus nämlich nicht das ist, was er zu sein beansprucht, dann wird alles, was er tat oder tut, davon negativ beeinflusst werden. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, er sei tatsächlich gestorben und wieder aus den Toten auferstanden. Wenn er nicht wirklich der war, der er zu sein behauptete, dann würden weder sein Tod noch seine Auferstehung bewirken, was er verheißen hatte. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Dann muss unsere Frage lauten, was ist das Wichtigste darüber, wer Jesus ist? Nun, was meint ihr? Die Antwort lautet, er ist gleichzeitig völlig Gott und völlig Mensch. Auf keinen Fall könnte Jesus ein wirksamer Erlöser sein, wenn er nicht Gott und Mensch zur gleichen Zeit ist. Ein Erlöser muss sterben, um für die Sünde zu bezahlen. Sterben kann nur ein Mensch. Gott kann nicht sterben. Darum muss der Erlöser ein Mensch sein. Wenn er aber ausschließlich ein Mensch wäre, dann könnte sein Tod nicht für die Sünde aller bezahlen. Folglich muss ein wirksamer Erlöser gleichzeitig auch Gott sein. Bei dem sehr bekannten Wunder, das wir zu Beginn gelesen haben, bei der Heilung des Gelähmten in Kapernaum, beanspruchte unser Herr Jesus, beides zu sein, Gott und Mensch. Die Geschichte findet in Kapernaum statt, in seiner eigenen Stadt, wie die Bibel sagt. Sie beginnt in einer Atmosphäre verbissener Ablehnung. Unser Herr war soeben von einer Rundreise durch Galiläa zurückgekehrt. Das Interesse an seiner Botschaft und an seinem Dienst breitete sich aus. In gleichem Maß nahm der Widerstand der Pharisäer gegen ihn zu, der sich wegen ihrer Eifersucht auf seinen Erfolg von Jerusalem her ausbreitete. In Johannes 4, in den Versen 1 bis 3 heißt es, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. So waren einige Pharisäer von Judäa nach Galiläa gekommen, um Material für ihren Feldzug gegen den Herrn Jesus zu sammeln. Es ist die erste Erwähnung der Pharisäer im Lukasevangelium in Vers 17. Wie wir in der Apostelgeschichte lesen, war der obere Raum des Hauses oft der größte im Haus, ein Saal. Und an diesem Tag war dieser obere Raum des Hauses so vollgestopft mit Menschen, dass sich die Menge bis in den darunterliegenden Hof drängte. Nicht eine weitere Person hätte sich einen Weg durch das Gedränge der Körper bahnen können, um in die Nähe des Herrn zu gelangen. Aber diese oberen Räume hatten auch Zugang über eine Außentreppe. Das Dach darüber war vermutlich mit Matten aus pflanzlichen Stoffen belegt worden, die auf die Deckenbalken gelegt und dann mit Erde und Zweigen bedeckt worden waren. Eine Öffnung war leicht gemacht und die vier Männer senkten ihren gelähmten Freund, der auf einer Pritsche lag, durch die Öffnung herab. Und der Herr, der den Glauben aller fünf Männer wahrnahm, antwortete: Beachten wir einige Dinge, die mit aufrichtigem Glauben verbunden sind. Erstens, Glaube wirkt. Die grammatische Zeitform der unvollendeten Vergangenheit im Vers 18 zeigt, dass die vier Freunde einen großen Aufwand betrieben, um ihren Freund in die Gegenwart des Herrn zu bringen. Menschen größten Glaubens sind oft Menschen härtester Arbeit. Zweitens, Glaube beharrt. Welche Mühe nahmen sie auf sich, einen Weg zu finden, damit sie die Menge umgehen konnten, die sie daran hinderte, an ihr Ziel zu gelangen? Die einfache Wahrheit: kein Gewinn ohne Schmerz. Diese Wahrheit gilt für viele Aspekte des christlichen Lebens. Wenn wir zu der Auffassung kommen, es sei wichtig, die Bibel zu studieren, zu beten und unser Leben in Ordnung zu bringen, dann werden wir auch beharrlich die Zeit und die Mittel finden, um diese wichtigen Ziele zu erreichen. Es war wichtig, diesen Mann zu Jesus zu bringen, und seine Freunde würden sich weder durch politische Unannehmlichkeiten noch durch Zeitdruck noch durch die Menschenmenge davon abhalten lassen, die den Zugang zum Haus versperrte. Und drittens, Glaube führt zum Erfolg. Unser Herr schalt die Männer nicht für den ungewöhnlichen Weg, auf dem sie zu ihm kamen. Er nahm ihren Glauben wahr und belohnte ihn. Man vergegenwärtige sich die Freude nicht nur des von seiner Lähmung befreiten Mannes, sondern die Freude auch seiner gläubigen Freunde. Der Herr kam sofort auf das grundsätzliche Problem zu sprechen, das hier vorlag. Und das war nicht die Lähmung. Das größte Problem des kranken Mannes war die Sünde. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Lähmung ein Resultat von Sünde gewesen wäre. Vielmehr soll es uns daran erinnern, dass eine geistliche Krankheit weitaus ernster zu nehmen ist als irgendeine körperliche Beschwerde, sei sie auch noch so schwer. Alle leiblichen Probleme enden mit dem leiblichen Tod. Die Strafe für die Sünde aber ist ewiger Tod, der niemals endet. Deshalb ging der Herr zuerst auf die Hauptsache ein und erklärte, die Sünden des Mannes seien vergeben. Nur Matthäus berichtet, dass der Herr außerdem gesagt habe, so etwas wie Kopf hoch. Wörtlich heißt es in Matthäus 9, Vers 2, sei guten Mutes. Das Wort wird im Neuen Testament nur von Jesus gebraucht. Das kann man auch nachlesen bei Matthäus, bei Markus, bei Johannes und in der Apostelgeschichte. Dass der Herr es hier gebraucht, scheint doch anzuzeigen, dass in dem Herzen des gelähmten Menschen eine Sehnsucht war, mehr zu empfangen als die bloße körperliche Heilung. Das war zwar alles, was er und seine Freunde zu hoffen wagten, dennoch nahm der Herr offenbar wahr, dass der Mann sich sehnte, ein größeres Bedürfnis als sein körperliches gestillt zu bekommen. Und ehe er noch selbst bitten konnte, beantwortete Jesus die unausgesprochene Bitte des Mannes mit seinem sei guten Mutes oder Kopf hoch. Als sie hörten, dass dem Mann seine Sünden vergeben seien, begannen die Pharisäer in ihren Herzen zu sich selbst zu sagen, Jesus habe sich der Gotteslästerung schuldig gemacht. Als er Vergebung gewährt hatte, habe er ein Vorrecht Gottes ausgeübt. Wie konnte dieser Jesus von Nazareth, dieser Zimmermann, der in ihren Augen doch nur ein Mensch war, die göttliche Vollmacht für sich in Anspruch nehmen, dem gelähmten Mann seine Sünden zu vergeben? Ganz offenbar, so argumentierten sie, hatte er Gott gelästert. Lesen wir einmal die folgenden Stellen. Wir brauchen es nicht aufzuschlagen, es steht an der Wand. 1. Korinther 4, Vers 13, geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, Gelästert reden wir gut zu. Titus 3, Vers 2. Erinnere sie, niemanden zu lästern. Klammer auf, sage ich dazu, das gilt auch für den Widersacher. Klammer zu. 2. Petrus 2, Vers 2. Viele, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und Judas 8, Herrlichkeiten aber lästern sie. Lästerung gegenüber einem anderen Menschen bedeutet also, schlecht von ihm zu sprechen. Lästerung gegen Gott aber bedeutet nicht nur, seinen Namen zu verwünschen, sondern auch den Versuch, sich der Rechte zu bemächtigen, die ausschließlich dem Schöpfer gehören. Die Vergebung der Sünden ist eins dieser Rechte. Deshalb musste Jesus in den Augen der Pharisäer unbedingt gelästert haben. Der Herr begegnete dem Vorwurf der Pharisäer mit einer stechenden Zurechtweisung. Warum denkt ihr Arges in euren Herzen? So steht es in Matthäus 9, Vers 4. Alle Dinge liegen natürlich offen vor seinen Augen und nichts, nicht einmal die unausgesprochenen Träumereien des Herzens, können vor den Augen des allwissenden Herrn verborgen bleiben. Diese Fähigkeit des Herrn bringt Verurteilung oder Trost. Es kommt darauf an, was in unseren Herzen vorgeht. Man darf niemals vergessen, er nimmt alles wahr. Das zentrale Wunder in dieser Kombination von eigentlich mehreren Wundern war die Begnadigung von den Sünden, die dem gelähmten Mann widerfuhr. Es war ein Wunder Gottes, das von Gott selbst ausging, gewirkt durch die Person Jesu Christi. Ewige Begnadigung muss von Gott kommen. Der Mensch kann vergeben, aber er kann nicht die ewige Auswirkung der Sünde unwirksam machen. Das kann nur Gott tun. Ewige Begnadigung muss übernatürlich gewirkt sein. Menschen neigen dazu, teilweise und unvollständig zu vergeben. So nach dem Motto, ich kann ihm das eine verzeihen, aber das andere, das kann ich ihm niemals vergeben. Das ist unser Reden, unsere Art zu vergeben. Unser Herr vergibt uns all unsere Sünden. Zu dem Mann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Und er macht da keine Einschränkungen. Er vergab dem Manne nicht nur, was zur Zeit störend für ihn gewesen sein könnte. Oder vielleicht nur jene Sünde, die die Lähmung verursacht haben könnte, falls dies der Fall gewesen war. Er vergab dem Mann vielmehr seine Sünden. Alle seine Sünden. Vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Gottes Vergebung ist nicht etwas, das wir nur für die Zukunft erhoffen dürfen. Sie geschieht jetzt wirklich und wird jetzt erfahren. Matthäus und Markus betonen in diesem Aspekt die Vergebung durch die Verwendung der Gegenwartszeitform in der Feststellung Jesu. Deine Sünden sind vergeben. Manche Dinge, die wir heute erfahren und die uns morgen entschwunden sind, bedrücken uns. Nicht so die Vergebung der Sünden durch Gott. Lukas verwendet zur Wiedergabe der Feststellung die Vergangenheitsform. Das betont die Fortdauer von Gottes Vergebung. Übernatürliche, vollständige, gegenwärtige und andauernde Begnadigung ist in der Tat ein Wunder. Als die Pharisäer den Herrn Jesus der Gotteslästerung anklagten, stellte er ihnen eine Frage. Sie lautete, ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, stehe auf und wandle? Die Frage lautete nicht, was ist leichter zu tun? Die Frage lautete, was ist leichter zu sagen? Offensichtlich scheint es leichter zu sagen, die Sünden sind dir vergeben. Einfach deshalb, weil es keinen Weg gibt, die Tatsache dieser Vergebung unmittelbar zu überprüfen. Ganze Religionssysteme blühen auf der einfachen Tatsache, dass es leichter ist zu sagen, jemandes Sünden seien vergeben, und die Anhänger dieser Systeme können niemals sicher sein, ob ihre Religion die verheißene Vergebung bewirkt hat, bis es zu spät ist. Es ist viel schwieriger zu sagen, steh auf und gehe. Es einem gelähmten Mann zu sagen, verpflichtete den Sprecher unmittelbar zu einer sofort sichtbaren Probe. Entweder würde der Mann sofort aufstehen und gehen, oder er würde es nicht können. Ob er es tat oder nicht, würde die Wahrhaftigkeit des Heilers erweisen. Zum Beweis dafür, dass er das Schwierigere, die Sündenvergebung nämlich, vollbringen und damit beweisen konnte, dass er selbst Gott war, vollbrachte er das Leichtere, das Beweisbare, und heilte den Mann von seiner Lähmung. Mit dieser Tat bewies der Herr Jesus in der Tat, dass er selbst Gott war. Nur Gott kann Sünden ewiglich vergeben. Wenn er, Jesus, gerade das getan hatte, dann musste er Gott sein. Aber außerdem verdeutlichte er durch sein Handeln, dass er der Sohn des Menschen war. Dieser Ausdruck war die Lieblingsbezeichnung des Herrn für sich selbst, während er über diese Erde ging. Er benutzte sie über 80 Mal. Der Ausdruck gründet sich auf die Erscheinung des Sohnes des Menschen in Daniel 7 in den Versen 13 und 14. Da heißt es in Vers 13: Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das Konzept dieser Benennung beinhaltet mehrere Facetten. Erstens, seine Niedrigkeit und Menschlichkeit. Jesus spricht in Matthäus 8, Vers 20, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Zweitens, sein Leiden und Sterben, Lukas 19, Vers 10. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Drittens, seine zukünftige Regierung als König, Matthäus 24, Vers 27. Wie der Blitz ausfährt, von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und viertens, sein Wesen als Gott und Mensch Heiland. In diesem Wunder in unserem heutigen Text. Das verbindende Element der verschiedenartigen Facetten des Sohnes des Menschen ist die Beziehung zur Erde. Denn der Titel verbindet den Herrn mit der Erde, sowohl in seinen vergangenen Leiden als auch in seiner zukünftigen Ehre. Der Heiland muss sowohl Gott als auch Mensch sein. Mensch, um zu sterben, und Gott, um diesen Tod zu einer wirksamen Sühnung für alle Sünde machen zu können. Hier beanspruchte der Herr, unumstritten Gott zu sein, indem er dem Mann die Vergebung der Sünden zusprach. Hier identifizierte er sich selbst darüber hinaus als der Sohn des Menschen. Er ist der fleischgewordene Gott, Gott im Fleisch. Und deshalb ist er der einzige echte Heiland, den die Welt hat und haben kann. Wie andere Wunder Jesu dient auch dieses als ein Bild für verschiedene Aspekte der christlichen Erlösung und des christlichen Lebens. Es verdeutlicht viele Aspekte der Erlösung. Der hilflose Mann, die liebevolle, beharrliche Hilfe seiner Freunde, die völlige Abhängigkeit von Gott, der errettet. Es verdeutlicht ebenso Aspekte des christlichen Lebens. Das neue Leben konnte sofort gesehen werden. Die Lähmung verließ den Mann nicht allmählich. Es war nicht so, dass er zuerst kroch, dann humpelte, dann ging. Er stand auf und ging sogleich. Und er bewies über jeden Zweifel, dass er voller Kraft war, indem er sogar seine eigene Pritsche trug. Dieser dramatische Beweis beeinflusste die anwesende Menge auf drei Arten. Die Menschen staunten, sie standen in ehrfürchtiger Scheu vor Gott und sie verherrlichten ihn. Möge uns der Herr schenken, dass unser Leben dergleichen bewirkt. Amen. Lasst uns miteinander beten. Papa, lieber Vater im Himmel, du hast deinem lieben Sohn einen Leib bereitet, dass er diesen Auftrag, den du vor Grundlegung der Welt festgelegt hast, erfüllen konnte. Ein Leib, mit dem er Mensch wurde. Ein Leib, an dem er litt, an dem er versucht wurde, an dem er ermüdete, wie jeder von uns auch, sodass dieser Auftrag, für die Sünden der Welt zu sterben, in vollem Umfang erfüllt werden konnte. Wir loben und preisen dich, Vater im Himmel, für diesen Plan und für die Ausführung und danken dir, dass wir das als ein Geschenk deiner Liebe im Glauben annehmen können, ein jeder von uns für sich selbst. Wir danken dir und beten dich an. Amen.